Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ja, meine Damen und Herren, ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen zu unserer Veranstaltung, zu unserem Thema, die direkte Demokratie lebt. Soll ich das in die Hand nehmen? Die Veranstaltung wird von der Zeitung Zeitfragen durchgeführt. Wir möchten uns damit Ihnen vorstellen. Wir haben auch einen Stand auf der Messe in Halle 4A102. Und die Zeitschrift Zeitfragen hat verschiedene Themen in dem Veranstaltungsprogramm vorgesehen, um unsere Richtung, um unser Programm etwas deutlich zu machen. Die Zeitschrift existiert seit über 20 Jahren. Sie ist mittlerweile im 26. Jahrgang. Es ist eine Schweizer Zeitschrift und das Besondere an dieser Zeitschrift ist, dass es eine Genossenschaft ist. Wir bemühen uns um eine objektive Berichterstattung und unser Weg, das zu tun, ist, dass wir unabhängig sind. Die Mitarbeit ist ehrenamtlich, es gibt keinerlei finanzielle Interessen und es ist als eine Genossenschaft organisiert. Die Themen, mit denen wir uns beschäftigen, sind aktuelle politische Themen. Es geht natürlich um die Politik des Friedens, der Friedenserhaltung, der Friedenssicherung. Es geht ums Völkerrecht. Es geht um die Demokratie. Und das ist ja auch das Thema, was wir heute haben, was auch einen aktuellen Bezug hat. Wenn wir uns überlegen, dann sehen wir ja in der heutigen politischen Situation, dass die repräsentative Demokratie in einer Krise ist. Und von daher ist ja die Frage sehr aktuell, wenn wir sie stellen, was kann die direkte Demokratie beitragen, um mehr Leben, um eine bessere Beteiligung und ein größeres Engagement der Bevölkerung zu gewährleisten. Dazu möchte ich neben mir Herrn Dr. René Rocker vorstellen. Er ist einerseits Mitarbeiter bei uns in der Zeitung Zeitfragen, hat zahlreiche Schriften publiziert, mehrere Bücher herausgegeben und er ist Leiter und Gründer des Forschungsinstituts Direkte Demokratie in der Schweiz. Wir haben uns das so vorgestellt, dass wir in einem Gespräch zunächst einmal die Fragestellung erörtern und dass wir dann nachher noch Zeit haben auch für Fragen, die von Publikum, die von Ihnen gestellt werden können. Herr Rocker, die Überschrift ist, die direkte Demokratie lebt. Woran kann man erkennen, dass sie in der Schweiz tatsächlich lebt, dass es eine lebendige, direkte Demokratie gibt?
Ja, vielen Dank. Ja, ich denke, ganz zentral ist natürlich rein mal jetzt oberflächlich betrachtet, es gibt neben den Wahlen Abstimmungen. Wir haben in der Schweiz 4 Abstimmungstermine und dort jeweils Abstimmungen neben den Wahlen. Also das ist jährlich, oder? Und es gibt an diesen Abstimmungsterminen, gibt es nicht nur Abstimmungen nationale, sondern auch auf kantonaler Ebene und auf lokaler Ebene. Also es ist sehr oft so, dass ich dann als Stimmbürger über 7 Fragen abstimmen muss. 2 sind auf der lokalen Ebene, 3 auf kantonaler und der Rest ist dann noch die nationale Ebene. Also ich muss mich ja dann, und das ist eben der Grund, wieso sie lebt, ich sollte mich dann als Stimmbürger genau informieren. Ich muss die Inhalte kennen, um was geht es eigentlich, auch wenn es mich nicht direkt betrifft. Es betrifft mich nicht jede Frage direkt, oder? Aber in der Schweiz haben wir diesen Stand jetzt der Demokratie, dass jeder, der 18 Jahre alt ist, Schweizer Bürger ist, der kann mitbestimmen, der kann wählen und abstimmen. Und das ist ja eigentlich jetzt das Leben der direkten Demokratie, dass es im Vorfeld, also nicht nur am Abstimmungssonntag, sondern dass es im Vorfeld Diskussionen gibt. Und das macht eben das Leben aus, das macht die politische Kultur aus, die wir haben in der Schweiz, dass wir dann diese Fragen wälzen. Es gibt Diskussionen am Radio, es gibt sie am Fernsehen, die Zeitungen greifen die Themen auf, alle Parteien. Das heißt, es gibt ein reges Gespräch, eine breite Diskussion über diese Themen. Und dann muss ich mich entscheiden, ich gebe dann meine Stimme ab. Ich kann nur Ja oder Nein stimmen oder gut, gar nicht, ich kann mich enthalten, aber die Stimmbeteiligung ist in der Regel eigentlich immer 50% plus. Das ist eigentlich sehr gut, müsste man verbessern, finde ich. Aber ich denke, also diese politische Kultur, die die Schweiz schon lange kennt, die dann doch auch, das kann man sagen, dazu führt, dass vernünftige Entscheide rauskommen. Das ist schon etwas, was man natürlich einüben muss, man muss Erfahrungen dazu sammeln. Und das, finde ich, müssen wir auch erhalten, oder? Also wir müssen das pflegen, dieses sachliche Gespräch, der Wille, dass man das vertiefen will, das Thema etc., dass es wirklich eine Diskussion gibt auf allen Ebenen.
Ich finde es interessant, dass Sie das auch so darstellen, dass das tatsächlich verankert sein muss in der Bevölkerung. Das muss gepflegt werden und vielleicht ist das ja auch etwas, was speziell in der Schweiz eine Geschichte hat und entwickelt worden ist. Wir haben im Thema ja drin die direkte Demokratie. Gibt es in der Schweiz Besonderheiten, dass wir auch diese Voraussetzungen haben, dass wirklich, dass dann nachher auch mit Leben erfüllt werden kann?
Also ich denke schon, dass es natürlich, das ist ja mein Thema des Forschungsinstituts direkte Demokratie. Deshalb erforsche ich es ja historisch. Ich möchte wissen, wieso es entstanden ist, ausgerechnet in der Schweiz, wie es sich entwickelt hat. Und es fiel ja nicht vom Himmel, sondern es hat sich ja historisch schrittweise entwickelt. Und meine Forschungen haben auch ergeben, ich vergleiche ja dann auch mit anderen Ländern. Und es gibt auch Ansätze, sehr gute Ansätze in anderen Ländern, auch in Deutschland, auf der Ebene der Bundesländer zum Beispiel, in Sachsen etc. Das gibt's ja überall, solche Überlegungen. Und das finde ich auch ganz wichtig, dass jede Bevölkerung dann selber entscheiden natürlich kann, wie weit wollen wir gehen, wie wollen wir das einrichten. Und interessanterweise habe ich als Historiker, als Schweizer Historiker gemerkt, dass wir in der Schweiz das gar nicht so genau erforscht haben. Also für uns ist es wie ein bisschen etwas Selbstverständliches. Ich habe letztendlich auch mit deutschen Freunden gesprochen, die haben mir gesagt, ja, du kommst aus der Schweiz, das ist eine Insel der Glückseligen. Und da habe ich gesagt, ja gut, also wie man es nimmt, wir haben auch unsere Probleme und es ist ja nicht jetzt, wie gesagt, ein Zustand, der entstanden ist nur für die Schweiz, weil die Schweiz klein ist etc. Ich habe dezidiert die Meinung, dass jedes Land das entwickeln könnte. Man kann sich da einfach übertragen, eins zu eins, aber der Grundsatz der Mitbestimmung und Mitgestaltung des Politischen auf allen Ebenen, das ist überall möglich.
Also das ist ja interessant, dass Sie das so sehen, dass tatsächlich auch in der Schweiz noch Forschungsbedarf besteht. Das Institut, das Sie gegründet haben, besteht seit 4 Jahren. Vielleicht können Sie auch etwas zu den Ergebnissen sagen, die in der Forschung rausgekommen sind.
Ja, vielen Dank. Also ein wichtiges Resultat ist, man muss sich ja die Frage stellen, woher kommt es eigentlich? Also was sind die Wurzeln der direkten Demokratie in der Schweiz? Und ein zentraler Punkt ist das Genossenschaftsprinzip. Das heißt, wir kennen in der Schweiz seit dem Spätmittelalter Genossenschaftsformen. Und wir hatten gestern auch eine Veranstaltung zu diesem Thema. Die Genossenschaftsidee ist ja jetzt Weltkulturerbe und das kennt man ja zum Beispiel auch in Deutschland sehr gut. Also die Genossenschaft ist eine Form, die in vielen Ländern bekannt ist. Und dort gilt aber, jeder hat eine Stimme bei Genossenschaftsversammlungen. Es geht um ein spezifisches Problem, das man lösen muss, zum Beispiel Wasserversorgung. Und jeder hat aber eine Stimme und kann mitbestimmen, mitgestalten. Und die Genossenschaften, das ist eigentlich so eine Urform der direkten Demokratie, die es in der Schweiz schon lange gab. Und das hat sich dann weiterentwickelt. Man kann sagen, dass die Genossenschaften auf Gemeindeebene, also auf der untersten politischen Ebene, das entwickelt haben. Und das hat sich dann von unten nach oben weiterentwickelt, diese direktdemokratischen Formen. Also einerseits die Genossenschaften, dann muss man aber auch schauen, wie hat sich das in den Kantonen entwickelt. Also wir haben dann im 19. Jahrhundert eigentlich in jedem Kanton, wir haben heute 26 Kantone, und interessant ist, dass es ganz unterschiedlich ist, die einzelnen Kantone, wie sich dort diese Demokratieform gebildet hat, ausgebildet hat. Gut, man hat über die Kantonsgrenzen hinweg voneinander gelernt, aber es ist hochinteressant, das zu verfolgen. Es waren aber natürlich immer Menschen beteiligt, die eben diesen Gedanken aufgegriffen haben, wir wollen mitgestalten, wir wollen mitbestimmen vor Ort und wollen nicht einfach das bestimmen lassen von oben, also von oben nach unten. Der Befehl kommt dann von oben und wir müssen das umsetzen, sondern wir wollen das in die eigenen Hände nehmen.
Ja, also wir sind gerade dabei zu überlegen, unter welchen Bedingungen kann sich die direkte Demokratie gut entwickeln. Sie haben das geschildert, dass eine dieser Bedingungen war das Genossenschaftswesen. Das wäre ja in Deutschland, wenn ich das so sehe, auch eine starke Verankerung, die wir haben. Es gibt ja, vielleicht ist das ja vielen auch gar nicht so bewusst, aber das ist ja durchaus auch eine ganz wichtige, bedeutsame Form der Zusammenarbeit, die wir in Deutschland auch haben. Von daher könnten wir das ja eigentlich auch, wenn das eine wichtige Voraussetzung ist, entwickeln. Und dann haben Sie gesagt, es muss von unten nach oben sich entwickeln. Vielleicht sollte man das nochmal erläutern, wie das eigentlich gehen könnte. Wie könnte man sich das vorstellen, dass wir praktisch jetzt so einen Aufbau haben, vielleicht von Genossenschaften ausgehend. Wenn Sie die Kantone untersucht haben, gibt es ja vielleicht auch unterschiedliche Entwicklungen in den einzelnen Kantonen, wie es dann zu immer mehr Möglichkeit gekommen ist, dass sich die Bürger direkt einbringen können in politische Entscheidungen.
Also eben, es ist wirklich so in der Schweiz entstanden, dass es schrittweise ablief, also von den einzelnen Gemeinden aus im Grunde genommen, die genossenschaftlich verfasst waren, kam es dann auf Kantonsebene, das ist die nächsthöhere politische Ebene. Und dort brauchte es immer auch Einzelne, die das aufgegriffen haben, die gesagt haben, gut, wir haben jetzt vor Ort, lokal, haben wir diese Zusammenarbeitsformen, haben wir diese politischen Mitbestimmungsformen, wir wollen sie auch auf der nächsthöheren Ebene haben. Sonst spricht immer der Kanton wieder von oben uns rein und will uns irgendwelche Vorschriften machen. Das heißt, es gab dann politische Bestrebungen, dass man das auf die nächsthöhere Ebene hob. Und das brauchte aber, das muss ich betonen, in der Schweiz, im 18. und 19. Jahrhundert waren das langwierige politische Kämpfe. Also es gab immer wieder Rückschläge. Und dann hat man auf der Kantonsebene mal eine Form der direkten Demokratie eingeführt. Sie nannte sich dann Veto, also Einspruch gegen bestimmte Gesetze, die der Kanton erlassen hat. Und dann hat man aber hohe Hürden eingebaut. Also es mussten dann sehr viele Menschen abstimmen gehen, es mussten sehr viele Menschen zustimmen. Und interessant ist aber, sobald das eingeführt war, auch auf der nächsthöheren politischen Ebene, es wurde nie mehr abgeschafft, also gänzlich abgeschafft, sondern es wurde weiterentwickelt. Also ein Keim war mal da, ausgehend von den Gemeinden, dann auch auf der Kantonsebene. Und ich habe jetzt zum Beispiel speziell untersucht, die Schweiz ist das einzige Land, das die direkte Demokratie auch kennt auf der nationalen Ebene. Wie ist das eigentlich über die historische Bühne gegangen, sozusagen? Das war die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts. Da hatten die meisten Kantone kannten schon Initiative und Referendum. Also man konnte reagieren auf neue Gesetze, man konnte aber auch mit der Initiative neue politische Fragen aufwerfen, hatten also 1848 hat sich bei uns der Bundesstaat gebildet, das hatten dann nachher, in den Jahren nachher, praktisch alle Kantone. Und dann hat man gesagt, jetzt wollen wir das aber noch auf Bundesebene, auf nationaler Ebene. Dann gab es Vorstöße, politisch, wirklich auch wieder ein Hin und Her, breite Diskussion, ja wie viel und nein, und dann haben wir noch mehr Abstimmungen und wollen wir dann eigentlich überhaupt alles ermöglichen, dass man über alles abstimmen kann. Es wurde aber wirklich ernsthaft dann diskutiert. Schlussendlich hat man dann auch schrittweise das Referendum und die Initiative eingeführt. Und dann aber auch wieder mit den Problemen, die ich gesagt habe, also eher wieder so hohe Hürden, Schwierigkeiten mit den ersten Erfahrungen. Man hat das aber immer ernsthaft diskutiert und immer war die Frage war nicht, ja, wir schaffen es wieder ab. Es bringt nichts, es wird ausgenutzt und so. Oder eine politische Richtung hat dann einfach Oberhand oder kann ihre Sachen durchbringen. Es war eigentlich nie so, sondern man hat es dann auch weiterentwickelt. Man hat es verbessert. Und deshalb haben wir es heute, und ich bin auch überzeugt, auch heute, das zeigen auch meine Forschung, kann man es verbessern. Es ist noch nicht zu Ende. Es gibt immer noch da und dort Möglichkeiten, dass man wirklich da wieder anknüpfen kann und die Dinge wirklich auch verbessern.
Also das gibt ja einerseits Hoffnung. Es hat sich also immer weiter entwickelt, positiv. Man hat die Schritte nicht wieder zurückgenommen. Andererseits muss einem bewusst sein, dass es auch einen langen Atem braucht. Und ich weiß nicht, ob Sie jetzt schon an dieser Stelle Fragen haben. Dann würde ich das auch gleich öffnen an das Publikum zu der Entwicklung. Sie haben ja gesagt, dass man mittlerweile in der Schweiz, dass es geöffnet ist, sich immer weiterentwickelt hat und auch auf nationaler Ebene jetzt die direkte Demokratie gibt. Aber ich habe gesehen, da war schon eine Frage.
Jetzt da. Eine Frage, die Begründung könnte ja auch in der, trotz aller Abstriche, in der athenischen Demokratie liegen, sollte man nicht vergessen, denn da waren auch einfache Bürger, wie zum Beispiel Sokrates, die waren in der Lage oder mussten sich dann mal in der Volksversammlung, die angeordnet war, mit allen möglichen, sogar bis zu Kriegseinsätzen, damit beschäftigen. Und was ich wichtig finde, dass Sie darauf hingewiesen haben, dass in der Schweiz das ja immer vorbereitet wird. Bei uns wird immer so das abgewimmelt, direkte Demokratie. Ja, wenn man jetzt am Wochenende die Leute abstimmen lässt, siehe Umfrage, die jede Woche schon oder jeden Tag kommen. So ist es ja gar nicht. Aber das müsste man also verstärkt unter die Menschen bringen, dass da eigentlich beobachtet ist, wenn man manchmal im Fernsehen das mitbekommt von der Schweiz, immer mit Freude, wie da ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr gerungen wird. Und ich war furchtbar enttäuscht, als vor einigen Jahren über die EU-Verfassung, dass bis zu den fortschrittlichsten Parteien, ich bin selber den Grünen nahestehend, auch die Grünen gesagt haben damals, das kann man der Bevölkerung nicht vorlegen. Es ist unglaublich, wie hier dann nur dieses Parlament, das oft auch durch leere Reihen glänzt, dann über Dinge abstimmt. Zum Beispiel würde ich mir jetzt wünschen, dass wir endlich mal befragt werden, ob wir die ganzen Kriegseinsätze Deutschlands an der Seite von Frankreich, an der Seite von Frankreich zur Rettung von Bodenschätzen in den alten Kolonialgebieten mitmachen. Das wäre mal eine Sache für die direkte Demokratie. Da ist keine Rede davon. Danke.
Also ich finde das ganz wichtig, was Sie gesagt haben. Natürlich diese Wurzeln der Demokratie, die zurückreichen ins antike Griechenland. Ich habe jetzt mehr natürlich von der Schweiz her das untersucht, wo die Wurzeln liegen, und habe eben dieses Genossenschaftsprinzip erwähnt. Und das Zweite, was Sie gesagt haben, das ist natürlich bei uns jetzt auch in Diskussion. Also bei uns heißt es auch, ja, das ist doch viel zu kompliziert. Viel zu komplex, diese Fragen kann doch niemand mehr beantworten. Und da sage ich dann auch jeweils, ich meine, ich bin Geschichtslehrer, gebe auch politische Bildung. Es ist natürlich nötig, dass man der nachkommenden Generation das vermittelt. Das müssen wir unbedingt machen. Dass das sachliche, freie Gespräch, dann die Diskussion darüber, dann überhaupt das Wissen um die politischen Institutionen, die Abläufe, also wie sieht diese Kultur etc. aus, ist natürlich ganz wichtig. Aber ich denke so, das dann abblocken, das ist eben auch, das geht natürlich nicht, oder? Da müsste man wirklich die Mitsprache eben ermöglichen, und das ergäbe eine andere politische Kultur, da bin ich überzeugt.
Ich wollte nur eigentlich sagen, dass es für Deutschland, glaube ich, in meinem Gefühl eine große Chance wäre. Denn viele haben ja das Gefühl, sie sind überhaupt nicht einbezogen in die politische Auseinandersetzung. Mir würde das sehr gefallen, wenn ich mehr mit mich einbringen könnte in die politische Diskussion.
Ja, ich wollte noch kurz sagen, interessant ist, ich wurde auch gefragt über die Forschungsresultate, oder? Und interessant ist, dass ich eben neben diesen Wurzeln der direkten Demokratie habe ich dann auch wirklich als Resultat quasi mir erarbeitet, dass man nicht sagen kann, politisch waren das jetzt Konservative oder Linke, die das eingebracht haben, sondern in der Schweiz war es so, dass die Liberalen das verhindern wollen. Die wollen nur repräsentative Demokratie. Die sagen sich, Wahlen genügen. Das Volk ist der Pöbel. Die lassen wir nicht abstimmen über alle möglichen Fragen. Und es sind dann die katholisch-konservativen und die Frühsozialisten, die in der Schweiz konkret das einbringen, doch die Bevölkerung muss mehr Mitbestimmung haben. Die haben unterschiedliche politische Konzepte, das ist klar, aber die finden sich dann in Volksbewegungen, in starken ländlichen Volksbewegungen dann in der Schweiz, und die setzen das durch, schlussendlich gegen die Liberalen. Und das ist so ein erstes wichtiges Resultat. Ich habe jetzt 3 Tagungen gemacht in der Schweiz, eine zum Katholizismus, eine zum Liberalismus, eine zum Frühsozialismus. Und werde jetzt den 3. Tagungsband auch noch veröffentlichen mit den Referaten dazu, die eben aufzeigen, was ich jetzt vorhin gesagt habe, wie sich das entwickelt hat in der Schweiz.
Ich wollte nur noch kurz einwerfen, ich finde es interessant, dass wir jetzt öfter über die politische Kultur gesprochen haben. Und die Schwierigkeit ist ja, es braucht einmal eine bestimmte politische Kultur, damit die direkte Demokratie auch gut wirksam ausgeführt werden kann. Und andererseits gibt es aber auch wieder eine Rückkopplung. Also wenn es diese Einflussmöglichkeiten gibt der direkten Demokratie, ändert sich auch die politische Kultur eines Landes.
Ja, es ist so, oder? Es geht ja um politische Macht. Und zum Beispiel, dass verschiedene nicht wollen, bestimmte Abstimmungen, oder? Die müssten Macht abgeben. Also direkte Demokratie bricht ein Stück weit ja die Macht. Man muss abgeben, und unsere Politiker, die müssen sich daran gewöhnen, dass sie immer wieder Niederlagen einstecken. Es ist dann nicht so, dass sie gleich zurücktreten, aber müssen sie auch nicht unbedingt, aber sie setzen sich dann für eine Sache ein, es wird von der Bevölkerung abgelehnt. Und die Mehrheiten ändern sich ja immer wieder, oder? Man kann auch nicht sagen, ja, das haben jetzt die Linken gewonnen, das haben jetzt die Rechten verloren etc. Die Mehrheiten ändern sich beständig. Das heißt, es kommt immer wieder eine neue Sachfrage, Und man muss eben dafür schauen, dafür sorgen, dass man eine Mehrheit bekommt mit dem sachlichen Gespräch, mit sachlichen Einwänden, mit dem guten Argument, muss man eben dann fechten in der Öffentlichkeit. Und es hat auch eine sehr große integrative Wirkung. Wir haben ja in der Schweiz 4 Sprachen, 4 Kulturen und wir haben auch eine Immigration in der Schweiz. Und ich finde, das ist das beste Integrationsmittel, dass eben auch dann, wenn sich zum Beispiel Ausländer einbürgern, und ich kenne sehr viele, die sich sehr politisch engagieren, dass die dann eben sich beteiligen können und diese Erfahrung eben machen. Und das ist dann wirklich eine Integrationsleistung auch, die ich sehr zentral finde und die aber wirklich dann auch so abläuft. Ja.
Jetzt war noch eine Wortmeldung, bitte.
Ich meine, man müsste ja solche Diskussionen, Vorträge, Gespräche zwischen den Dialog zwischen Deutschland und der Schweiz eigentlich viel, viel häufiger und grundlegender führen. Ich würde gerne noch eine Frage stellen, und zwar das gängigste Argument, das einem immer begegnet, das geht ein bisschen in die Richtung, was Sie vorher gesagt haben, ist, dass man sagt, in der Schweiz geht das, weil die Schweiz so klein ist, und in Deutschland, das ist viel zu groß, und in Deutschland kann man das nicht machen. Vielleicht könntest du noch da dazu was sagen.
Also eben, ich habe es schon kurz angetönt. Ich finde, das ist kein Argument, oder, um direkte Demokratie abzublocken. Und ich denke, eben wichtig ist ja, man kann es nicht 1:1 übertragen. Also wir haben nicht ein Modell, dass ich jetzt einfach sagen kann, na gut, Deutschland kann das ja auch übernehmen. Dann würde man es ja wahrscheinlich von oben her einführen. Es wäre dann im Koalitionsvertrag drin und dann also, jetzt könnt ihr auch abstimmen. Das würde so nicht gehen. Und ich denke, es braucht eben hier die Diskussion, wie du gesagt hast. Es braucht den Austausch, den Erfahrungsaustausch auch. Was für Hürden habt ihr gehabt? Wie habt ihr die überwunden? Wie kann man die Diskussion überhaupt anregen? Und das ist wichtig, um dann wirklich eine Form auch zu haben, die dem Land angepasst ist. Und das jeweilige Land muss das entscheiden. Und da gibt es einfach den Erfahrungsaustausch. Aber ich bin aber zutiefst überzeugt, dass eben Mitgestaltung, Mitbestimmung, dass das allen Menschen zukommt. Ist ein Menschenrecht.
Das war jetzt ein gutes Schlusswort. Wir müssen uns ja leider ganz genau an die Zeitvorgaben halten. Deswegen tut es mir leid, dass ich jetzt nicht mehr die Wortmeldung, die es sonst noch gegeben hat, drannehmen kann. Aber wir können ja weiter diskutieren. Wir würden uns besonders freuen, wenn Sie einen Blick in unsere Zeitung werfen. Wir haben hier vorne am Büchertisch einige Exemplare liegen. Wir haben noch mehr an unserem Stand in Halle 4 A102. Und wir würden uns auch freuen, wenn Sie vielleicht einmal reinschauen, ein Probeabo machen, was es kostenfrei gibt. Und damit möchte ich herzlichen Dank sagen und auch an Sie herzlichen Dank für die Beteiligung und für die Diskussion und wünsche Ihnen noch einen schönen weiteren Messeverlauf. Schönen Dank.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.